nötigen Kriterien. Die Wirtschaft sei ja ausreichend vorbereitet für den Schritt, teilte die EU-Kommission mit. Das letzte Wort haben die EU-Staats- und Regierungschefs. Ihre Zustimmung gilt aber als Formsache. Das langjährige Euro-Land Österreich muss sich dagegen auf ein Strafverfahren aus Brüssel einstellen. Aus Brüssel Jakob Mayer.
Nach Ansicht der EU-Kommission weist Österreich ein übermäßiges Defizit auf. Die Neuverschuldung betrug vergangenes Jahr 4,7% des Bruttoinlandsprodukts und soll dieses Jahr leicht auf 4,5% sinken. Das liegt deutlich über der erlaubten Marke von 3%. Brüssel will deshalb ein Defizitverfahren gegen Österreich einleiten.
Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, den Schutzstatus für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine um ein weiteres Jahr zu verlängern. Dieser soll dann bis März 2027 gelten. Damit können Menschen aus der Ukraine ohne ein Asylverfahren einen Aufenthaltstitel erhalten. Sie haben damit auch die Möglichkeit zu arbeiten und Sozialleistungen zu erhalten. Ob der Schutzstatus verlängert wird, entscheiden die Mitgliedstaaten. Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben der EU-Kommission etwa 4,3 Millionen Menschen von dort in die EU gekommen. 1,2 Millionen davon kamen nach Deutschland. Die Brücke zwischen Russland und der annektierten Halbinsel Krim ist nach Angaben aus dem Kreml nicht einsturzgefährdet. Die russische Führung hat damit Darstellungen der Ukraine widersprochen. Der ukrainische Geheimdienst hatte gestern von einem Sprengstoffanschlag auf die Brücke gesprochen. Aus Russland hieß es lediglich, dass es dort eine Explosion gegeben habe. Das Bauwerk habe aber keinen Schaden genommen. Die Behörden hätten den Straßenverkehr nur kurzzeitig unterbrochen. Über die Brücke versorgt Russland seine Truppen, die in der Südukraine einmarschiert sind. Das Bundeskabinett hat weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Dabei geht es um Entscheidungen, welche Staaten künftig als sichere Herkunftsländer gelten sollen. Aus dem Hauptstadtstudio Bianca Schwarz.
Demnach sollen sichere Herkunftsländer künftig ohne das Mitspracherecht von Bundestag und Bundesrat festgelegt werden. Ob ein Land als sicher gilt und deswegen in Deutschland schnellere Asylverfahren und leichtere Abschiebungen möglich sind, würde dann allein vom Kanzler und seinen Ministern beschlossen. In der Vergangenheit war die Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsländer immer wieder im Bundesrat, also der Versammlung der Bundesländer, abgelehnt worden. Opposition und Flüchtlingsorganisationen werfen der Regierung deshalb vor, mit dem Gesetzentwurf die Bundesländer umgehen zu wollen. Laut Koalitionsvertrag wollen Union und SPD die Liste der sicheren Herkunftsstaaten um zunächst Algerien, Indien, Marokko und Tunesien erweitern. Der Gesetzentwurf muss noch durch den Bundestag.
Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg kritisiert das Vorhaben der Bundesregierung, dass Patienten grundsätzlich vor dem Besuch eines Facharztes erst zum Hausarzt sollen. In einer Stadt wie Berlin mit Bahn- und Busverbindungen und kurzen Wegen könne das funktionieren. Aber auf ein Flächenland wie Brandenburg sei so ein Plan nicht einfach umzusetzen, sagt der Verbandssprecher Veri Antenne Brandenburg vom RBB. Er forderte deshalb Alternativen für dünn besiedelte Regionen wie etwa die Prignitz oder die Uckermark. Union und SPD im Bund haben das Hausarztmodell vereinbart. Die Koalition erhofft sich davon ein effizienteres Gesundheitssystem mit geringeren Kosten. Der Betrieb auf der Berliner U-Bahn-Linie 3 bleibt vorerst unterbrochen. Wie die BVG mitgeteilt hat, muss der Schaden noch genauer analysiert werden. Dafür muss die Tunneldecke freigelegt werden. Seit gestern ist deshalb auch die Spichernstraße für den Autoverkehr gesperrt. Verlässliche Aussagen zum Betrieb der U3 zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz seien frühestens nach Pfingsten möglich, hieß es. Im besten Fall könnte die U-Bahn nächste Woche wieder durchfahren. Am vergangenen Freitag war wegen Straßenbauarbeiten am U-Bahnhof Spichernstraße Putz von der Tunneldecke gefallen. Laut BVG wurden die Schäden durch nicht genehmigte Baufirmen einer Fremdfirma verursacht. Und das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Nachmittag: von Südwesten kräftige Schauer und Gewitter, lokal mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Aktuell haben wir in Berlin Adlershof 23, Eiskeller 26, Pritzwerk 18, Altdöbern 27 Grad. Morgen dann teils sonnig, teils wolkig, erneut mit Schauern und kurzen Gewittern bei bis zu 23 Grad. Die Zeit 16.05 Uhr. Makai, hey, ma, ah, uo, makai.
Und ich bin Shelley Kupferberg und wünsche einen schönen Nachmittag.
Choisi de grimper par habitude, la solitude me conduit vers ma mémoire. Je m'enfuis, immergé dans l'ivresse, le murmure d'être ailleurs. Je m'abîme dans l'écume d'une langue sauvage. Je capture une lueur, je fabrique une essence, je concocte une bombe de solitude. Chaque soleil renouvelle sa vision. C'est par son œil que j'ai cherché à percer le béton pour traverser la solitude funambule qui dans la grande ville hurle. Trop longtemps, au hasard du vent, j'ai jeté l'espoir, peut-être en pensant qu'il me tracerait une ligne tout droit vers le point d'horizon. Mais non, il n'y a que silence qui répond au silence. Allô, voix, c'est pour toi qui es caché dans l'ombre. C'est pour toi que je chante, c'est pour toi que je chante. C'est pour toi que je chante, c'est pour toi que je chante.
Dubba Karakol auf Radio 3, 16.09 Uhr haben wir es jetzt. Die Zahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland hat einen Höchststand seit Beginn der Erfassung erreicht. Das ist ein Ergebnis des Jahresberichts, den der Bundesverband RIAS heute herausgegeben hat. RIAS, das steht für Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus. Demnach wurden im Vorjahr 8.627 Fälle registriert. Das ist ein Anstieg von 77% im Vergleich zum Vorjahr, also zu 2023. Bianca Loy ist die Co-Autorin des Jahresberichts Antisemitismus und mit ihr bin ich nun auf Radio 3 verbunden. Ich grüße Sie, Frau Loy. Hallo.
Ja, schönen guten Tag.
Zunächst, ab wann ist ein Vorfall als antisemitisch einzustufen? Wie definieren Sie das?
Ja, wir blicken da mal auf zwei Sachen bei antisemitischen Vorfällen. Einmal auf die inhaltliche Ausprägung, also die Erscheinungsform. Da muss der Vorfall eine dieser Kategorien mindestens erfüllen. Da unterscheiden wir zwischen dem israelbezogenen Antisemitismus, antisemitischem Othering, also das Fremdmachen von Jüdinnen und Juden, Post-Shoah-Antisemitismus, wie beispielsweise die Abwehr der Erinnerung an die Shoah, antijudaistische Formen von Antisemitismus und moderne Formen, also etwa Verschwörungsmythen. Das ist die eine Seite, auf die wir blicken und dann gucken wir auch noch auf die Form und da unterscheiden wir beispielsweise, ob es Fälle von extremer Gewalt sind, Angriffe, Bedrohungen, gezielte Sachbeschädigung oder auch verletzendes Verhalten. Und ein Vorfall muss für uns mal beides erfüllen. Er muss in beide dieser Kategorien zutreffen. Das heißt, wir können zum Beispiel eine Form, der, wenn ein Stolperstein beschmiert wurde oder beschädigt wird, dann haben wir hier eine gezielte Sachbeschädigung, die wir dem Post-Shoah-Antisemitismus zuordnen, also sowohl inhaltlich als auch von der Form bei uns dokumentieren können.
Wie werden die Vorfälle genau erfasst?
Wir haben ein Meldetool über report-antisemitism.de, können uns Betroffene und Zeuginnen antisemitische Vorfälle melden. Wir verifizieren die dann in einem Prozess gemeinsam mit den Meldenden und dann dokumentieren wir das nach unseren Standards. Wir bekommen aber auch Informationen von Partnerorganisationen, aus der Presse oder von einem proaktiven Monitoring von Versammlungen, bei denen wir davon ausgehen, dass es dort eventuell zu antisemitischen Vorfällen kommt.
Dann schauen wir mal in die diesjährige Analyse. Wie stark sind die aktuellen antisemitischen Vorfälle rechtsextremistisch motiviert?
Wir haben tatsächlich 2024 so viele Vorfälle dokumentiert, die wir dem rechtsextremen Hintergrund zuordnen wie noch nie. Das ist für uns ein Höchststand, auch wenn er anteilig nicht so sehr ins Gewicht fällt wie andere politisch-weltanschauliche Hintergründe, die wir unterscheiden.
Den Anstieg haben Sie dennoch gerade stark gemacht, 77% im Gegensatz zum Vorjahr. Das ist ja enorm. Wie stark ist der Antisemitismus in anderen politischen Gruppierungen zu verzeichnen?
Wir haben gut jeden vierten Vorfall im vergangenen Jahr dem anti-israelischen Aktivismus zuordnen können. Hierunter verstehen wir beispielsweise säkulare palästinensische Gruppen, die primär zu Israel arbeiten, also sehr monothematisch anti-israelisch mobilisieren. Das waren die meisten Vorfälle, die wir zuordnen konnten. Wir haben aber auch immer im vergangenen Jahr waren das 57%, mindestens die Hälfte der Vorfälle, die wir regelmäßig keinem politisch-weltanschaulichen Hintergrund zuordnen können, weil uns hier voll die Informationen fehlen. Das heißt, man muss auch diese 6% Rechtsextremen vor diesem Hintergrund reflektieren, dass bei ganz vielen Vorfällen natürlich für uns gar nicht zu sagen ist, von wem sie jetzt genau ausgehen. Ja. Das ist für Betroffene oft sehr verunsichernd, wenn sie das nicht so klar zuordnen können.
Aber leider oft der Fall, dass man das eben nicht genau weiß. Aber wie erklären Sie sich den Anstieg der Zahlen? Ist es tatsächlich die politische Lage in Nahost? Kommen noch andere Dinge hinzu?
Ja, wir sehen schon, dass der 7. Oktober und auch der darauffolgende Krieg zwischen Israel und der Hamas, das motiviert Menschen in Deutschland, sich antisemitisch zu verhalten. Das ist eine Tendenz, die wir direkt mit dem 7. Oktober 2023 beobachtet haben, die sich jetzt fortschreibt. Was ich sehr interessant finde an der Analyse von den Vorfällen in diesem Kontext ist, dass es aber häufig Fälle von israelbezogenem Antisemitismus sind, die mit anderen Formen noch einhergehen. Also zum Beispiel in Kombination damit auftreten, dass die Shoah relativiert wird. Wenn zum Beispiel das Agieren Israels mit dem der Nationalsozialisten verglichen wird oder genau, da sehen wir so ein bisschen, dass beides passiert. Also wir haben israelbezogenen Antisemitismus, aber auch Form von Post-Shoah-Antisemitismus. Das heißt, es ist nicht rein der israelbezogene Antisemitismus, aber der ist nun mal besonders anschlussfähig auch für andere Formen.
Das sind Befunde aus dem Ergebnis. Welche Forderungen ergeben sich denn aus alledem? Stellen Sie auch Thesen auf? Geben Sie Empfehlungen an politische BildnerInnen weiter aus diesen Zahlen heraus?
Ja, besonders wichtig ist, denke ich, erstmal, dass man die Betroffenen ernst nimmt und Antisemitismus, wenn er einem begegnet, auch entschieden entgegentritt, ihn klar benennt. Das hören wir leider viel zu häufig, dass Betroffene in solchen Situationen alleingelassen wurden und ihnen keine Empathie oder Solidarität entgegengebracht wird. Gleichzeitig sehen wir auch das Recht auf Bildung in Gefahr, wenn jüdische Studierende oder jüdische Schülerinnen nicht mehr ohne Angst die Schule oder Universität betreten können oder vielleicht über einen Wechsel nachdenken. Da sind hier, denke ich, alle gefragt, sowohl die Politik, aber auch jeder Einzelne.
Die neuen Zahlen antisemitischer Vorfälle in Deutschland, sie haben einen Höchststand seit Beginn der Erfassung erreicht. Über die Ergebnisse des Jahresberichts des Bundesverbandes RIAS habe ich mit Bianca Loy, der Co-Autorin des Jahresberichts, auf Radio 3 gesprochen. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank.
Thank you. about a monkey man. It's chatter every day. Doesn't matter what they say. Just listen to the voice in you. Take me by the hand. When your heart's in heat, you're dancing feet to the monkey rhythm, to the jungle beat.
Take me, oh yeah.
Die Sängerin Ibeyi auf Radio 3, 16.24 Uhr haben wir es jetzt und kommen zu einer Band, die sich Krungbin nennt, ein Trio. Das ist das thailändische Lieblingswort der Bassistin Laura Lee. Die hat das Rennen gemacht, als es darum ging, einen Bandnamen zu finden. Wörtlich übersetzt bedeutet es so viel wie Fluggerät oder Flugzeug. Die drei kommen aus den USA, mixen verrückte Stile wie Thai-Funk, iranischen Soul, afghanische Musik und spanischen Folk. Und wie das dann klingen kann, das können Sie jetzt hören bei uns hier auf Radio 3.
Musik auf Radio 3.
My very good friend, the milkman says, I've been losing too much sleep.
Lange nicht gehört. Noch nie gehört. So, noch nie gehört. Radio 3. Musik neu entdecken.
But I'm not gonna let anything get in my way. The message is simple, it's straight from my heart, and I know that you've heard it before. But what does it matter? We're in it together, and I'm not quitting while people are crying for more. People want peace. People want peace. A simple release from their suffering. People want peace. People want peace. Nothing in life is as sad as a lonely soul searching for peace.
People Want Peace. Oh ja, recht hat er, Paul McCartney. Ein Song aus dem Jahr 2018. Ich würde mal unterstellen, dass viele Menschen das so sehen, aber einige wenige nicht. Und leider sind wir oder scheinen wir von denen abhängig. Wie dem auch sei, ich freue mich jetzt auf
Radio 3. Kultur kompakt.
Mit meinem Kollegen Thorsten Föste. Auf dem Potsdamer Brauerhauswerk soll ein neuer Campus für die Uni Potsdam entstehen. Das wurde kürzlich bekannt gegeben, ja, und vielfach begrüßt.
So sagt zum Beispiel die neue Leiterin des Kunsthauses Minsk in Potsdam, Anna Schneider. Sie freue sich über dieses neue Projekt ganz in der Nähe ihres Hauses.
In der Zukunft werden dann wahrscheinlich jeden Morgen 6000 Studenten und Studentinnen über das Gelände des Minsk in ihre Universität gehen. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir da auch profitieren können. Der ganze Brauhausberg wird sehr viel lebendiger werden und wir werden da im Herzen liegen.
Und zum Konzept des Minsk unter der neuen Leitung gehört auch, sich neuen Besuchergruppen zu öffnen, sagt sie, und die Sammlung von DDR-Kunst mit aktuellen künstlerischen Positionen zu kombinieren. Jüngere Künstler würden mit mehr Abstand auf diese Zeit schauen und gleichzeitig habe man jetzt aber noch die Chance, mit Künstlerinnen und Künstlern der DDR-Kunst direkt sprechen zu können. Anna Schneider, sie leitet das Minsk seit Anfang April, das Kunsthaus mit Werken aus der Sammlung des Milliardärs Hasso Plattner, und dieser Potsdamer Mäzen, er finanziert auch die Universitätspläne auf dem Brauhausberg in Potsdam maßgeblich mit.
Eine schöne Sache. Nicole Croisy, eine große Stimme des französischen Chansons. Sie ist gestorben.
Und man kennt vermutlich dieses Lied. Der Chanson-Star der 70er Jahre ist in der vergangenen Nacht im Alter von 88 Jahren in Paris gestorben. Das hat ihr Agent mitgeteilt. Croisy wurde 1936 in Neuilly-sur-Mer geboren. Sie war auch als Tänzerin, Revueleiterin, Pantomimin und Schauspielerin tätig. Nicole Croisy kam sehr jung ins Showgeschäft und begann in den Kellern von Saint-Germain-des-Prés zu singen. 1964 ging sie dann in die USA, wo sie in der Revue von Folies Bergère auftrat und sie leitete. Ihre warme, kräftige Stimme, das war ihr Markenzeichen. Nun ist Nicole Croisy gestorben.
Immerhin hochbetagt, 88. Da kann man nicht meckern. So, jetzt gibt's noch einen Tipp für Sie alle. Und zwar eine Oper.
Genau, denn heute steht in der Deutschen Oper wieder Andrea Chenier auf dem Programm. Ein Revolutionsdrama, das in Frankreich im Jahr 1789 beginnt. Im Schloss der Contessa di Coigny wird ein Fest vorbereitet. Carlo Gérard, einer ihrer Diener, der schreit seinen Hass auf die Dekadenz der französischen Aristokratie heraus. Plötzlich öffnen sich die Türen und eine aufgewühlte Menschenmenge schockiert die Ballgäste. Doch es gelingt der Contessa, die Menschen zu beruhigen und zurückzuweisen. Der Tanz geht weiter. 5 Jahre später tanzt niemand mehr. Paris zittert unter dem Regime von Robespierre. Und der ehemalige Diener Gérard, der ist jetzt Ankläger beim Revolutionstribunal geworden. Und hier kommt dann der Dichter Andrea Chenier, die Hauptfigur, ins Spiel. Er wird nämlich wegen seiner Gedichte gegen die Schreckensherrschaft Robespierres verfolgt. Und obwohl ihn ein Freund im Laufe der Oper eindringlich bittet, Paris zu verlassen, weigert er sich, denn er hat sich verliebt in eine Unbekannte, die ihm heimlich Briefe schreibt. Die 2,5-stündige Oper Andrea Chenier heute Abend. 19.30 Uhr geht's los in der Deutschen Oper Berlin. Karten gibt es ab 40 Euro. Und wer heute die Zeit nicht hat, spontan dahin zu gehen, am kommenden Samstag läuft Andrea Chenier nochmal.
Vielen Dank, Thorsten.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. 4 Seiten nur und die ganze Welt der Musik. Melancholisch und zart, virtuos und wild. Glücklich ist, wer das Instrument bei Solistin Antje Weithaas studieren darf. Eine Meisterin der Violine, eine Meisterin im Unterrichten.
Ich wollte hier in der Hans Eisler studieren und sehr besonders mit Antje Weithaas.
Wir haben Ihre Klasse der Musikhochschule Hans Eisler zu Gast im Radio 3 Kultursalon. Moderatorin Fanny Tank fragt nach, was ist von Antje Weithaas zu lernen? Was sind die eigenen Pläne? Und mal ehrlich, in welchen Momenten will man die Geige in die Ecke pfeffern? Musik und viele Geschichten. Die Absolventen im Radio 3 Kultursalon im Studio 14 der RBB Dachlounge am 11. Juni, 19 Uhr. Jetzt anmelden auf unserer Website Radio 3, wie es euch gefällt.
See you.
2 fragt hier das Ghost Funk Orchestra. Na, vielleicht nach Angola, wie wär's? Dorthin geht's jetzt musikalisch hier auf Radio 3 an diesem Nachmittag und zwar mit der Sängerin Aline Frasau.
Quem rola na areia antes de adormecer.
Lübeck hat gleich mehrere Nobelpreisträger und einer von ihnen wäre am 6. Juni 150 Jahre alt geworden. Das wird groß begangen, überall in Deutschland. Thomas Mann. Ja, die Buddenbrooks, der Zauberberg, seine Literatur ist weltberühmt. Inwiefern er heute noch sichtbar in Lübeck ist und wo überall an den Schriftsteller erinnert wird, Linda Ebner hat sich auf die Suche für uns gemacht.
Bei einem Spaziergang durch die Lübecker Innenstadt fallen nicht nur die kleinen Gassen und schönen hanseatischen Backsteinhäuser auf, sondern beim genauen Hinsehen auch immer wieder Anspielungen auf Thomas Mann. Auch die Lübeckerinnen und Lübecker können mit dem Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger was anfangen.
Ein Wahrzeichen, ja, also ein Aushängeschild.
Für mich ist es ein ganz wichtiger deutscher Autor. Buddenbrookhaus natürlich. Und schwierig mit der Finanzierung, das ist natürlich alles sehr traurig. Aber ich hoffe, dass es klappt.
Große Bedeutung, glaube ich schon. Ich war auf seiner Schule und ich weiß, dass er die, glaube ich, nicht besonders gemocht hat. Ansonsten ist er natürlich irgendwie allgegenwärtig.
Allgegenwärtig ist er vor allem in der Mengstraße. Da steht das Buddenbrookhaus, eines der bekanntesten Museen in der Hansestadt. Davon schwärmt auch eine Touristin.
Das Buch toll. Alles. Ich weiß es nicht. Das ist so lange her, aber das ist mir so im Kopf geblieben, dass ich eigentlich aus diesem Grund hierher gekommen bin. Das ist schade, dass ich da nicht rein darf.
Karen Heuer merkt die Enttäuschung der Gäste. Sie bekommt häufig Mails, in denen die Leute danach fragen, wann das Buddenbrookhaus wieder öffnet. Das ist allerdings erst 2029.
Für die Gäste, die nach Lübeck kommen und die jetzt häufig vor unserem geschlossenen Haus stehen, da merkt man, was Thomas Mann für eine Bedeutung für Lübeck hat. Also Thomas Mann ist ein Anlass, nach Lübeck zu reisen.
Das stimmt. Wer genau hinsieht, entdeckt in Lübeck viele Verbindungen zu Thomas Mann. Der Spaziergang durch die Stadt kann zum Beispiel mit der App auf den Spuren der Buddenbrooks fortgeführt werden. Darüber hinaus gibt es auch einen literarischen Spaziergang zu Thomas Mann. Da geht es unter anderem zum Lübecker Rathaus, in dem der Vater von Thomas Mann Finanzsenator gewesen ist. Der zweitmächtigste Mann der Stadt. Und gegenüber vom Rathaus befindet sich das Geschäft Niederegger. Auch dort wird an Thomas Mann erinnert, schmunzelt Museumsleiterin Karen Heuer.
Man kann Thomas Mann in Marzipangestalt bewundern. Es gibt auch die Buddenbrooks Volksausgabe aus Marzipan, die Buddenbrooks Fassade in Marzipan. Man sieht Thomas Mann, glaube ich, an sehr vielen Orten, wo es einen überrascht. Es gibt zum Beispiel auch eine Buddenbrooks Apotheke. Auch da sieht man Thomas Mann.
Aber nicht nur da. Ein weiterer Thomas Mann-Ort ist Karen Heuers Lieblingsplatz.
Das Katharineum, also das altehrwürdige Gymnasium, auf das Heinrich und Thomas Mann gegangen sind. Es ist jetzt kein Geheimnis, dass Thomas Mann die Schule gehasst hat. Er war ein unglaublich schlechter Schüler, ist dreimal sitzen geblieben. Als er die Schule verließ, auch ohne Abitur, dazu langte es nie, war er, wie er selber gesagt hat, so alt wie der Westerwald. Und sich diese Schule anzugucken, hat schon etwas. Denn das ist natürlich auch die literarische Schule, auf die Hanno Buddenbrook gegangen ist, der sich da genauso gequält hat wie der echte Thomas Mann.
Vom Katharineum geht es weiter durch eine Seitenstraße runter Richtung Trave. Auf dem Weg dorthin liegt das Theater, ein wichtiger Ort im Leben Thomas Manns. Hier sei er das erste Mal mit Richard Wagner und Lohengrin konfrontiert worden, erklärt Karen Heuer.
Thomas Mann hat seine Lübecker Herkunft so entscheidend geprägt. Durch sein ganzes Leben, durch sein ganzes literarisches Schaffen. Von dem großen Debütroman Buddenbrooks bis hin zu dem Spätwerk bis zum Dr. Faustus. Bei Thomas Mann ist ja auch das Wundersame, dass er kurz vor seinem Tode noch die Lübecker Ehrenbürgerwürde angetragen bekommt.
Thomas Mann ist aus Lübeck einfach nicht wegzudenken. Das Buddenbrookhaus soll 2029 fertiggestellt werden. Bis dahin brauchen die Besucherinnen und Besucher noch Geduld. So lange kann Thomas Mann am Markt im Museumsshop bewundert werden oder ab dem 6. Juni im St. Annen-Museum. Dort wird, passend zu seinem 150. Geburtstag, die neue Ausstellung »Meine Zeit – Thomas Mann und die Demokratie« gezeigt.
Linda Ebner hat sich auf die Suche durch Lübeck begeben, um Thomas Manns Spuren zu entdecken.
To here is not in style. And even Lana Turner smiled. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares for me.
Unvergessliche Nina Simone auf Radio 3, 10 vor 5 haben wir es jetzt. My Baby Just Cares For Me. Isabel Kreitz ist eine der renommiertesten deutschen Comic-Künstlerinnen, die sich in ihren Arbeiten vor allem mit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beschäftigt. Und nun legt sie einen monumentalen Comic über Das Leben geht weiter, den letzten Propagandafilm des Nationalsozialismus vor. Die letzte Einstellung, so der Titel des Comics. Und mir zugeschaltet ist Isabel Kreitz aus einem ARD-Studio in Hamburg. Ich grüße Sie, hallo.
Hallo, hallo.
Grundsätzlich, warum ist es denn interessant, sich heute die Entstehungsgeschichte eines der letzten deutschen Propagandafilme anzusehen?
Och, ich habe mich immer sehr, sehr für Filme interessiert. Und das dunkle Kapitel, da weiß man eben nicht so viel. Ich fand die Umstände der Entstehung eines solchen Films mitten in den letzten Kriegstagen interessant. Mhm. Und da gab es ein wunderbares Buch, das ich geschenkt bekam von Hans-Christoph Blumenberg. Titel Das Leben geht weiter, der letzte Film des Dritten Reiches. Und nachdem ich dieses Buch gelesen hatte, waren bei mir sofort Bilder im Kopf. Ich wollte daraus was machen.
Das haben Sie getan und zwar sehr eindrücklich. Dazu kommen wir gleich noch. Aber welches Milieu von Menschen im Dritten Reich spiegelt der Film wider?
Das ist im Grunde genommen so eine Art Rettungsinsel. Also es gab ja mehrere Rettungsinseln. Es gab die Botschaften im Ausland. Es gab die Theater, die aber dann eben im September 1944 schon geschlossen worden sind. Und es gab den Film. Und wer konnte, hat sich irgendwo in diese Filmteams begeben, hat sich anwerben lassen, um da mit auch aus Berlin zum Beispiel rauszukommen. Es gab mehrere Produktionsgruppen, die dann zum Beispiel nach Badowick, wie ich es beschreibe, oder auch nach Meierhofen geflüchtet sind, um da den Krieg zu überleben.
Mhm. Kommen wir mal zur Ästhetik dieses Comics. In Schwarz-Weiß gezeichnet, dramatische Schatten. Die Ästhetik, die erinnert an die Filmästhetik von damals. Und ich habe mich gefragt, wie Sie das geschafft haben. Woran konnten Sie sich da orientieren? Das ist wirklich eindrücklich.
Also das Wenige, was es von dem Film Das Leben geht weiter noch gibt, ist zum Beispiel eine Reihe von Produktionsskizzen. Die hat der Produktionsleiter Ritter angefertigt, damit man irgendwie so ungefähr wusste, wohin mit den Bauten, wohin mit dem Licht, wohin mit der Dramaturgie. Und diese Skizzen, die sind in so einer wunderbaren, düsteren Kohle-Bleistift-Stimmung gehalten. Die habe ich mir so ein bisschen als ästhetisches Vorbild genommen.
Wie sehr ist tatsächlich verbirgt, was Sie da aufzeichnen? Gab es zum Beispiel die handelnden Figuren tatsächlich?
Die gab es. Ich habe lediglich zwei Figuren hinzu erfunden, die sich aber auch an reale Vorbilder anlehnen. Also ich habe eine Melange aus zwei Themen gewählt. Das eine ist im Grunde genommen ein bisschen an das Leben von Erich Kästner angelehnt, Das andere an die Dreharbeiten um den letzten Film. Und das passte so wunderbar, ließ sich so wunderbar miteinander verbinden und verhaken. Daraus ist die Geschichte geworden.
Erich Kästner haben Sie gerade genannt, mit dem haben Sie sich eingehend beschäftigt, preisgekrönt, Ihre Graphic Novel Der 35. Mai, eben nach Erich Kästner. Aber Sie haben auch Emil und die Detektive, Das doppelte Lottchen, Pünktchen und Anton als Graphic Novel vorgelegt. Ja, die Hauptfigur im Comic ist also ein Schriftsteller, der von den Nazis mit Schreibverbot belegt wird, aber nicht aus Deutschland emigrieren will, aber... Sie sagen nicht, wer er ist. Man könnte darauf kommen, dass es sich um Erich Kästner handelt. Aber warum haben Sie ihn sozusagen nicht als solchen benannt?
Erich Kästners Leben selber hat noch so sehr viele Facetten. Ich habe im Grunde genommen eine Figur erschaffen, die ein verdichtetes Leben von Erich Kästner abbildet, als Blaupause. Erich Kästner hatte natürlich mehrere Gründe, warum er nicht emigrieren wollte. Meine Figur konzentriert sich eigentlich auf das Pflichtbewusstsein, da zu bleiben, wegen Nichtgefährdung von Leib und Leben. Sonst wäre die Graphic Novel einfach nochmal dreimal so dick geworden.
Warum nicht? Ich meine, sie ist schon auch umfangreich. Oder Richtig. Es gäbe noch mehrere Bände, wer weiß. Was haben Sie über diese Recherche nochmal gelernt für sich selbst? Was kann man daraus ziehen aus dem Leben und der sogenannten inneren Immigration, wie es ja dann so oft heißt in solchen Fällen? Im Dritten Reich.
Ja, es ist im Grunde die zentrale Frage, die, glaube ich, sich Menschen aus meiner Generation immer stellen, was hätte ich eben getan an der Stelle. Also es gab ja direkt nach den noch im Krieg teilnehmenden Großelterngenerationen eine, die das komplett von sich gewiesen hat. Und wir sind jetzt halt die erste Generation, die vielleicht nicht verzeiht, aber versucht zu erklären, was da passiert ist. Ja, Punkt.
Isabel Kreitz, Sie haben schon anfangs gesagt, es ist diese dunkle Zeit, die Sie offenbar auch immer wieder anzieht auf eine Weise. In Ihren Arbeiten beschäftigen Sie sich immer wieder mit der ersten Hälfte dieses 20. Jahrhunderts. Für mich auch völlig klar, da stecken natürlich auch ganz starke Geschichten. Aber was genau ist es? Was reizt Sie daran?
Das ist die Leerstelle, die im Grunde genommen diese erste, die Großelterngeneration hinterlassen hat, die natürlich auf Fragen, was hast du denn damals gemacht, nicht geantwortet hat oder nur sehr zögerlich. Dazu kommt, dass ich das Glück hatte, in einem Elternhaus aufzuwachsen, das ich von meinen Großeltern schon übernommen hatte. Und da gab es einen wunderbaren Dachboden. Da waren die Hinterlassenschaften in Buchform von 3 bis 4 Generationen. Und ich konnte als Kind wirklich mich durch alle Bücher durchschmökern, ohne Restriktionen, ohne Zensur. Und das hat mir eine unglaubliche Neugierde hinterlassen für eben die Sachen, die ich aus meiner Erfahrung nicht kenne.
Und gab es auch sowas wie ein intergenerationelles Gespräch in Ihrer Familie? Konnten Sie tatsächlich auch Fragen stellen?
Es gab natürlich Fragen, aber die beschränkten sich im Wesentlichen auf den Alltag. Es gab keine Fragen über die Emotionen, über die Motivation, wie, was, warum im Kriegszeiten so gemacht wurde. Es ging eigentlich nur um die üblichen Fragen, die Beschaffung von Lebensmitteln, von Wohnraum, die Bombenkriege, wie wurde überlebt, aber nicht, wie man es da hineingeraten ist.
Ja, wie es dazu kommen konnte. Mhm. Ich würde gerne nochmal auf The Making of zu sprechen kommen, Ihre Kunst, die ja wirklich unglaublich ist und man spürt den Bildern an, wie sehr Sie auch recherchiert haben und Sie sagten, Sie hätten sofort damals Bilder im Kopf gehabt. Sind das auch solche Bilder, die wir dann tatsächlich am Ende sehen als LeserIn und BetrachterIn Ihrer Graphic Novels oder verändern die sich dann nochmal ganz stark?
Im Wesentlichen, also vom Inhaltlichen her, sind es die Bilder. Manchmal überrascht man sich so ein bisschen selber, wenn man dann rangeht an die Geschichte und die Vorzeichnung macht. Da ergeben sich manchmal andere Bildsituationen. Aber es gibt eben Szenen, die beschreibt auch Herr Blumenberg in seinem Buch bereits wunderbar, wo in einem Studio lauter Pappbomben hängen. Man sieht es auch auf dem Cover der Graphic Novel, um eine Filmaufnahme zu machen. Und draußen in Berlin fliegen die Bomben im realen Leben. Und solche Gegensätze fand ich natürlich spannend.
die auch sehr eindrücklich umgesetzt worden sind von Ihnen. Ich danke Ihnen für das Gespräch auf Radio 3, wünsche Ihnen noch alles Gute.
Ich danke auch, vielen Dank.
Das neue Buch von Isabel Kreitz, Die letzte Einstellung, erschien im Verlag Reprodukt, 312 Seiten, 29 Euro. Es lohnt sich und Weihnachten und Ostern kommt sicherlich auch wieder in diesem bzw. im nächsten Jahr. Soweit also hier Radio 3 am Nachmittag. Auch um kurz nach 17 Uhr geht es um ein Buch, Marienskäfer. Das ist das jüngste Werk von Lisa Krenzler. Und die wird jetzt mit diesem Projekt mit dem Fontane Literaturpreis ausgezeichnet. Ich bin mit ihr verabredet zum Gespräch nach 17 Uhr hier auf Radio 3.
Wir waren unglaublich ineinander verliebt, wir haben viel gelacht.
Die Dokumentale schöpft aus dem Leben.
I'm Duncan, I'm a documentary filmmaker.
Echte Geschichten werden zum Festival.
How would you get to the creative paradise?
Einem Festival aus Dokumentarfilm, Virtual Reality, Podcast, Sachbuch und öffentlichem Dialog.
What was your motivation to do this film?
Die Dokumentale ist selbst höchst lebendig. Sie schwärmt aus in die ganze Stadt. In Kinos, Kulturstätten und an offene Orte.
So why should you care about what happens in the Philippines?
11 Tage Gegenwart aus verschiedenen Perspektiven.
They've known this for 100 plus years.
11 Tage Austausch, gemeinsames Nachdenken, Lernen und Geschichten erzählen.
Manchmal müssen wir einfach sagen, okay, das, was sie erlebt haben, reicht noch nicht.
Die Dokumentale.
Und das ist eigentlich etwas, was es nicht geben sollte.
Ab 12. Juni in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
17 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Das Bundeskabinett hat weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Laut einem neuen Beschluss soll die Regierung künftig allein bestimmen können, welche Herkunftsländer von Asylbewerbern als sicher gelten. Der Bundesrat soll in die Entscheidungen nicht mehr eingebunden werden. Der SPD-Abgeordnete Demir bewertete diesen Beschluss im rbb24-Inforadio als problematisch.
Klar ist, dass im juristischen Sinne sicher was anderes bedeutet, als wenn wir jetzt von sicher sprechen. Ich gehe aber davon aus, dass zum Beispiel die Maghreb-Staaten zum Beispiel für die LGBTIQ-Community nicht sicher ist. Deshalb müssen wir weiterhin klar machen, und das steht auch im Koalitionsvertrag, dass das Recht auf Asyl gelten muss.
Der SPD-Bundestagsabgeordnete Hakan Demir. Die Bundesregierung hat ein erstes milliardenschweres Steuerpaket beschlossen, mit dem sie die Wirtschaft entlasten will. Laut dem Finanzministerium geht es um eine Summe von fast 46 Milliarden Euro bis zum Jahr 2029. Die Pläne sehen unter anderem Sonderabschreibungen für Unternehmen vor, die in Maschinen investieren. Kauft ein Betrieb etwa ein E-Auto, soll er künftig 75% der Kosten bereits im Jahr der Anschaffung von der Steuer absetzen können. Morgen soll der Bundestag über das Gesetz beraten. Der Bundesrat muss ebenfalls noch zustimmen, weil die Pläne auch weniger Steuern für Länder und Kommunen bedeuten. Bulgarien soll ab dem kommenden Jahr den Euro bekommen. Das Land erfülle die dafür nötigen Kriterien. Die Wirtschaft sei ausreichend vorbereitet für den Schritt, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Das letzte Wort haben die EU-Staats- und Regierungschefs. Ihre Zustimmung gilt aber als Formsache. Mit Bulgarien würde der Euroraum 21 Länder umfassen. Zuletzt trat im Jahr 2023 Kroatien der Gemeinschaftswährung bei. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, den Schutzstatus für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine um ein Jahr zu verlängern, und zwar bis März 2027. Darüber entscheiden die Mitgliedstaaten. Mit dem Schutzstatus bekommen Menschen aus der Ukraine einen Aufenthaltstitel, ohne ein Asylverfahren durchlaufen zu müssen. Sie können hier arbeiten und erhalten Sozialleistungen. Aus Brüssel, Matthias Reiche.
Gleichzeitig bereitet sich die EU auf ein Ende der Kampfhandlungen vor. So sollen die Mitgliedstaaten in enger Abstimmung